Der Delta Backstage Podcast. Pimmelstars im Interview.
Wenn es ein Genre gibt, welches mich wohl in meiner Jugend auf jeden Fall mit am meisten geprägt hat, dann ist es Deutschrap, ein Genre, was auf jeden Fall auch sehr lange abgelehnt wurde, gerade was Radio angeht und dann, ich sag mal so, 2010er so einen richtigen Boom erlebt hat. Wir sprechen heute mit Jan Wehn. Früher hat er Alben in dem Magazin Juice auseinandergenommen, später war er beim Magazin Das Wetter und hat aber vor allem, so wie ich, eine große Liebe für den deutschen Rap entwickelt. Und genau deswegen hat er jetzt ein Buch rausgebracht, das gerade auf jeden Fall sehr im Hype ist und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo!
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, ich freue mich erstmal, dass du überhaupt die Zeit gefunden hast. Wir haben jetzt gerade eben schon so ein kleines Vorgespräch gehabt. Du bist gerade gefühlt der beschäftigste Mann aus Heidelberg.
Das hast du jetzt gesagt. Aber ja, ich bin viel unterwegs. Das Buch ist jetzt seit einer knappen Woche draußen und mir ist irgendwann aufgefallen, eigentlich mache ich nichts anderes als das, was die ganzen DeutschrapperInnen auch machen. Ne? Also sprich Werbung fürs Buch, das heißt Interviews geben, Lesungen. Ich war jetzt auf der Buchmesse. Gleich, nachdem wir hier fertig sind, geht's weiter nach Heidenheim zu einer Lesung. Also ja, ist gut was los, aber es freut mich sehr.
Ja, man kann ja einfach mal sagen, zwischen uns liegen 12 Jahre, heißt, wenn man mal zurückschaut, war ich gerade auf der Welt, als die ersten Songs von den absoluten Beginnern rauskamen und du warst 12.
Genau, ich war 12, aber schon komplett drin. Also ich glaube, ich schreibe das auch im Vorwort, beziehungsweise wenn ich mich so zurückerinnere, ich habe neulich mit meinen Eltern auch nochmal gesprochen. Also es ging los mit 8. Ich bin 86 geboren und 94 kam Röhler im Hartreim-Projekt, Moses Pelham und so. Und parallel oder kurz danach auch Fettes Brot und Fantastische Vier und dergleichen. Und ich weiß nicht mehr so richtig, warum es da so um mich geschehen war. Ich erkläre mir es ein bisschen so, dass ich über die Sprache gekommen bin. Also die Art, wie die, also überhaupt, dass die gereimt haben erstmal, dann aber auch, was die für Wörter benutzt haben. Manche waren eher Sachen, die ich vielleicht auch schon aus Hörspielen und so kannte oder aus der Schule. Andere waren vielleicht auch verboten. Aber das hat irgendwie dazu geführt, dass ich da so dran geblieben bin. Und dementsprechend, als die Beginner-Songs rauskamen und du auf die Welt kamst, da war es schon komplett um mich geschehen.
Ja. Also ich habe auch meine Eltern mal gefragt, so was war das Erste, was ich mir so wahrscheinlich angehört habe und dann war es auch so, naja, wahrscheinlich kein Rap, sondern irgendwas, was halt im Radio lief und da haben die natürlich noch gar nicht so krass stattgefunden, sondern das hat sich dann ja erst entwickelt. Also das ist ja dann erst so richtig mit der Epoche losgegangen, was bei dir dann ja schon ein bisschen anders war. Also ich konnte natürlich im Krankenhaus noch nicht mich mit Fantafia auseinandersetzen, du schon.
Das stimmt, ja, aber die Fantas waren eigentlich, glaube ich, auch die einzige Band neben Fettes Brot, die wirklich so regelmäßig im Radio liefen. Ich erinnere mich auch, also ich komme ja aus NRW und da gab es dann ab und an mal im Radio Abendsendungen, in denen auch Rap gespielt wurde. Aber das war, muss ich wirklich sagen, in den seltensten Fällen so, da lief immer Pop. Pop, Pop, Pop die ganze Zeit. Mochte ich auch, aber ich wollte natürlich die anderen Sachen hören. Das heißt, ich musste immer meinen Großeltern in den Ohren liegen und mir von denen Maxi-CDs kaufen lassen.
Ich wollte gerade fragen, was war die erste CD, die du hattest?
Also die erste CD ganz aktiv sozusagen, die ich unbedingt haben wollte, bekommen habe, war Liebeslied von den Beginnern tatsächlich.
Oh, krass.
Ja. Ja, das ist also wirklich genau, was du gerade angesprochen hast, als du auf die Welt gekommen bist. Und das war dann auch anders als heute natürlich. Ich komme mir dann immer vor wie der alte Mann, der ich ja auch bin. Aber es gab dann auf der CD, glaube ich, 2 oder 3 Remixe. Und dann habe ich geguckt, von wem sind die denn? Und habe dann wirklich, bin ich wieder in Mediamarkt Saturn gegangen, habe geguckt, okay, erkenne ich die Namen wieder? Und dann habe ich mir irgendwann ein Beginner-Album gekauft. Da waren Features drauf. Dann habe ich im Booklet geguckt, wen grüßen die jetzt? Und das könnte auch jemand sein, der rappt. Davon brauche ich das Album natürlich auch. Also ich habe mir das alles einfach sozusagen darüber erschlossen, weil Internet gab es zwar schon, aber zumindest noch nicht bei uns zu Hause. Und so hat sich dann nach und nach so eine Deutsch-Rap-Deutschland-Karte irgendwie aufgebaut, ja.
Es ist witzig, weil ich habe es ähnlich gemacht. Das kann ich ja jetzt an dieser Stelle mal aufdecken. Also bei mir hat es angefangen, ich habe es eben auch schon mal angedeutet, das waren Prinz P und Casper. Und dadurch, dass das natürlich früher auch alles noch ein bisschen enger war, gab es gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich habe dann auch immer so geguckt, oh, wo hat die Person ein Interview gegeben? Da gab es ja zum Beispiel auch dieses legendäre Interview von Casper und Lena Meyer-Landrut und all diese ganzen Sachen, wo man sich nachher immer so dachte, oh Gott, wo führt das hier alles noch hin? Und letztendlich ist es eigentlich ja schön im deutschen Rap, weil sich die Kreise immer schließen. Also da hat der eine mal produziert mit dem, dann hat der andere mal geschrieben mit dem und irgendwie ist es doch, also wir könnten uns, glaube ich, stundenlang darüber unterhalten, wer eigentlich mit wem befreundet ist, wer das und das geschrieben hat. Das ist ja, ich glaube, das gibt es so in keinem anderen Genre in Deutschland. Das ist in der Popwelt ein bisschen anders, würde ich mal vermuten.
Das glaube ich auch. Ich glaube, die Leute sind da ein bisschen mehr auf ihren eigenen Erfolg sozusagen bedacht. Ich glaube, die haben sich das jetzt, aber auch erst in den letzten Jahren so abgeguckt von den RapperInnen, weil die halt gemerkt haben, das funktioniert ganz gut, wenn man zum Beispiel, wenn man irgendwo auftritt, mal jemanden mit rausholt beim Konzert, mit dem man so gar nicht rechnen würde. Aber ich glaube, das kommt ganz ursprünglich auf jeden Fall von den RapperInnen. Und weil du das gerade, das fällt mir noch ein, weil du es mit den Radiosongs und das Rap lange nicht im Radio lief angesprochen hast. Ich habe, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, das muss glaube ich 2010 gewesen sein, da habe ich mal ein Praktikum bei 1Live gemacht. Und da gab es Casper zwar schon, aber noch nicht den XOXO Casper, ne? Also mit großen Erfolgen und so. Genau. Und ich erinnere mich noch dran, der hat dann irgendwie an einem Abend, an dem ich da auch Praktikum gemacht habe, in der Zeit ein Konzert in Köln gespielt und ich bin dann zu dem zuständigen Redakteur gegangen und meinte so, hier, der spielte heute Abend vor 500 Leuten oder so und wir könnten ja Gästeliste verlosen. Und der hat mich angeguckt, hat sich das auch angehört und meinte so, nee, also das ist, glaube ich, nichts für die Leute, die uns zuhören. Und das ist so krass in meinem Kopf, hat sich das eingebrannt, weil ein Jahr später war von dieser Aversion halt nichts mehr übrig, sondern es war das genaue Gegenteil davon. Und ich glaube, er ist auf jeden Fall auch einer der Ersten gewesen, der das so flächendeckend ins Radio gebracht hat, die Musik. Neben, glaube ich, auch Crow, Materia und natürlich auch Peter Fox, muss man, glaube ich, auch noch nennen. Aber das, als du es gerade sagtest, dachte ich so, das muss ich jetzt noch kurz erzählen, weil ich kam mir richtig blöd vor und ich kam mir dann ein Jahr später nochmal richtig blöd vor, weil ich so dachte, ich habe euch das doch gezeigt. Aber so war es halt, ja.
Du, so, wir hätten die Ersten sein können.
Ja, richtig.
Aber so ist es ja meistens immer. Also ich meine, auch heute ist es ja so, du hast das auch schon im Buch angesprochen, es gibt natürlich auch immer noch einen Unterschied zwischen Rappern und Rapperinnen. So, also ich meine, eine Bad Moms Jay oder eine Shireen David, egal ob sie eine Doku rausgebracht haben oder nicht, werden halt anders angesehen als Männer. Es ist halt einfach so.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, das ist auch so ein Problem, was wir heute einfach noch haben. Da muss man halt immer noch irgendwie für die Sichtbarkeit kämpfen. Und
Auf jeden Fall.
Wird wohl auch noch so bleiben.
Das fürchte ich leider auch, ja.
Wir machen jetzt mal so einen kleinen Deep Drive in dein Buch rein. Ich habe schon ein bisschen reingeschnuppert und natürlich mir auch mal dein Inhaltsverzeichnis ein bisschen angeguckt, um jetzt eben auch nicht zu viel vorwegzunehmen für die Leute. Aber gerade startest du ja auch rein, um über Intros zu sprechen. Und ich glaube, es gibt kein Thema, über das ich lieber sprechen würde als über Intros. Denn es gibt wirklich bei mir, wenn ich hier den Nachmittag moderiere und Casper läuft mit Hinterland oder auch mit Im Ascheregen, es wird keine Sekunde vom Intro gekürzt. Das wird komplett gespielt. Das spiele ich. Da müssen die Leute, die 94 Sekunden oder wie lange das ist, müssen sie durch. Weil ich finde, das gehört einfach, das ist ein Meisterwerk, dieses Intro. Und das muss einfach mit dazu. Dazu gibt es aber auch noch ein Outro. Bist du jetzt eher Team Intro oder bist du Team Outro?
Boah, das ist eine sehr schöne Frage, die mir noch niemand gestellt hat, wirklich. Und ich glaube, ich bin eher Team Outro. Also ich liebe Intros und ich mag das total, ne? Und es ist auch schön, dass du das nochmal sagst, weil im Buch geht es jetzt in erster Linie halt wirklich um die ersten Songs eines Albums, aber was man halt auch oft vergisst, ist, dass es ja auch das im Rahmen eines Songs oft gibt und ich finde es total schön, wenn KünstlerInnen sich Zeit dafür nehmen und so einen Song wirklich richtig ausrollen. Das gibt's ja, fällt jetzt gerade nochmal Fettes Brot ein, bei Nordisch by Nature gab es eine Radioversion und da wurde am Schluss dann so gesagt, lieber Radio-Disc-Jockey, okay, wir haben soeben die 3 Minuten 30 Schallgrenze erreicht, wir blenden diesen Titel jetzt für Sie aus. Weil das war ja damals so, okay, länger darf ein Song nicht sein. Heute sind Rap-Songs ja eh nochmal 2 Minuten 20 oder 2 Minuten oder noch kürzer. Aber ich mag das halt total, wenn man sich da noch weiter in Zeit vernimmt. Casper ist auf jeden Fall so jemand. Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube, es sind doch am Ende die Outros. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass die im Gegensatz zu den Intros oft dann so ein bisschen vielleicht ruhiger sind oder ein bisschen mehr so eine Rückschau auch tätigen auf das Album, auf die Karriere. Da ist so ein bisschen mehr Pathos oft drin oder ein bisschen mehr Gefühl. Wohingegen die Intros ja oft auch so, die wollen halt Welle machen, die wollen irgendwie die Tür auftreten und so. Mag ich auch, aber ich bin jetzt selber auch nicht so der Lauteste, sondern vielleicht auch ein bisschen zurückgelehnter oder ein bisschen ausgeruhter. Deswegen, ich glaube, ich würde für die Outros plädieren.
Du hast auch in dem Buch geschrieben, dass du gerne ja hinter die Leute guckst, hinter die Fassaden, hinter die Songs. Also nicht, dass du einfach nur die Wörter analysierst oder die einzelnen Lines, sondern dass dich der Background interessiert. Und ich glaube, das ist auch das, was ich auch so, also ich glaube, wir sind uns recht ähnlich, auch so vom journalistischen Hintergrund, weil mein Ziel zum Beispiel bei Interviews immer ist, Fragen zu stellen, die noch keiner gestellt hat. Also mir ist es einfach, ich kann es nicht mehr hören, warum hast du das Album gemacht, warum heißt der Albumtitel eigentlich so? Ich meine, Dinge, mit denen du dich auch beschäftigt hast, so, aber einfach, ja, einfach nochmal einmal um die Ecke mehr zu denken quasi. Und ich glaube, gerade das ist bei Intros und Outros eine ganz große Chance, weil ich glaube, gerade da ganz viel zu entdecken ist.
100%, auf jeden Fall, weil es halt auch in den seltensten Fällen die Singles sind oder die Hits sind oder so, ne? Es ist halt wirklich einfach eine Visitenkarte. Der erste Eindruck zählt, schreibe ich ja im Buch, glaube ich auch. Und so ist es eben auch. Also du, ich glaube, heute ist es ein bisschen anders oft, weil KünstlerInnen nicht mehr so in Alben denken, sondern eher von Song zu Song. Aber wenn sie es tun, dann ist ja auch so gedacht, dass man das Album wirklich vom ersten bis zum letzten Song hört, dass da vielleicht eine Dramaturgie drin ist. Und für die ist halt so ein Intro, glaube ich, so ein Show-Off, super wichtig. Und ja, ich mag einfach diese kleinen Tweaks und diese Details und die rauszuhören, was jemand sich dabei gedacht haben könnte. Ich glaube, das finde ich, und wenn man dann so Referenzen entdeckt oder das Gefühl hat, man entdeckt da was vielleicht jemand anders so noch nicht verstanden hat oder man ist vielleicht der Erste oder so, dass ich mag das einfach total gerne. Also das höre ich auf, oder ich höre Musik auf jeden Fall oft so. Das ist manchmal auch ein Fluch, aber fürs Buch war es auf jeden Fall ein Segen.
Also wenn ich dir jetzt einen Namen nennen würde, könntest du mir einen Fact über die Person nennen, die sonst wahrscheinlich noch keiner rausgefunden hat, weil du sie zwischen den Zeilen gelesen hast.
Könnte gut sein. Ja, zumindest sagen meine Freundinnen
okay,
das über mich.
Okay, machen wir den Test. Machen wir doch, komm, wir haben gerade schon über sie gesprochen. Nehmen wir mal Bad Moms J.
Ihre Mutter, ist jetzt kein Fact über sie, aber es gehört sozusagen zu ihrer Karriere, ist meines Wissens nach, ich bin mir gerade nicht mehr bei der Bezeichnung ganz sicher, aber die ist meines Wissens nach der erste weibliche Feldwebel in Deutschland gewesen.
So, und wie hast du sowas rausgefunden?
Also einerseits, also ich recherchiere einfach sehr, sehr viel vor Interviews über die Menschen, mit denen ich dann da spreche, weil, wie du gerade gesagt hast, ich bin total der Meinung, ich glaube echt auch, dass wir da sehr ähnlich arbeiten, Sachen, die man schon im Internet lesen kann, die muss ich nicht nochmal fragen, so, weil das haben die Leute oft genug beantwortet und die haben oft auch keine Lust mehr darüber zu sprechen. Dementsprechend recherchiere ich immer sehr tief. Hier war es meines Wissens nach aber so, dass ich das im Interview mit ihr einfach von ihr erzählt bekommen habe. So, also ich habe ein längeres Porträt geschrieben fürs Wetter über sie, eine Titelstory, und da war eben auch die Idee, so ein bisschen einfach die komplette Geschichte zu erzählen. Und zu der Zeit ist sie ja auch gemeinsam mit ihrer Mutter oft aufgetreten, und dementsprechend haben wir uns ein bisschen über die unterhalten und so kam das dann raus, ja.
Verrückt. Also das kam ja noch wie aus der Pistole geschossen. So. Ja, der Wahnsinn. Okay, von Bad Moms J gucken wir jetzt noch mal ein bisschen weiter, weil auch Bad Moms J zum Beispiel ja auch jetzt ein neues Feature rausgebracht hat mit Boki von Clock Clock. Du hast zum Beispiel auch ein Kapitel, wenn der Feature-Gast einem die Show stiehlt. Fand ich auch sehr interessant. Denn man muss auch noch mal dazu sagen, ich liebe das ja auch, wenn Leute so sich so richtig doll Mühe geben, du hast für jedes Kapitel eine eigene Playlist. Wie toll ist das?
Das musste sein, auf jeden Fall. Also ich hatte die natürlich sowieso in Vorbereitung auf das Schreiben, oder ich habe natürlich während dem Schreiben auch immer wieder reingehört, aber dachte dann auch so, also du kannst kein Buch über Musik rausbringen und dann nicht den Leuten auch was zum Hören geben. Ne? Früher wäre wahrscheinlich, hätte man da eine CD oder eine Compilation dazu gepackt, aber so ist es jetzt auf jeden Fall einfacher. Und es gibt die gibt sozusagen für jedes Kapitel dann eben auch die Tracklist mit den Songs, die verfügbar sind. Weil es gibt natürlich auch ein paar Songs, die es nicht ins Streaming geschafft haben. Für die gibt es auch nochmal ein extra Kapitel. Aber manchmal sind die Sachen auch nur auf CD oder sogar Tape verfügbar gewesen. Deswegen, aber ich habe versucht, wirklich alles rauszusuchen, was es gibt.
Was ist denn für dich so ein Feature, was es unbedingt nochmal geben sollte?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, was es unbedingt mal geben sollte, wäre was Unerwartbares. Also jemand aus der Old School mit jemandem aus der New School. Und zwar zum Beispiel sowas wie die Stieber Twins mit OG Kimo. Das fände ich zum Beispiel irgendwie krass, ja. Oder was ich auch sehr, sehr gerne hören und sehen würde, wäre zum Beispiel Sabrina Setlow mit Shirin David. Ja, doch, das finde ich auch gut.
Check ich den Gedanken dahinter. Hast du die Doku gesehen von ihr?
Ja, habe ich gesehen.
Okay, dann lass uns mal kurz darüber reden, weil ich habe im Internet, du wahrscheinlich auch schon alles darüber gelesen. Von wegen absolut schlecht, absolut gut. Meine Meinung ist, also ich glaube, dass sie sich im Nachhinein, sie hat ja nicht einen Promopost dazu gemacht, nicht einen einzigen, bis heute nicht. Und ich glaube auch, Sophie Passmann hat das, glaube ich, in ihrem Podcast auch gesagt, dass sie sich nicht zu 100% damit wohlgefühlt hat im Nachhinein. Ich glaube aber trotzdem, dass die Doku im Nachhinein noch was Gutes für sie tun wird. Weil ich finde schon, dass sie da auch beweist, was für ein unfassbares Talent sie hat in jeglichen Hinsichten. Also sowohl auf der Bühne als auch dahinter und wie sie mit den Leuten in ihrer Crew und so umgeht, was ja heutzutage auch nicht so selbstverständlich ist, muss man ja auch mal sagen. Und ich glaube, sie so viele krasse Selbstzweifel hat und sich selbst immer denkt, oh, es ist immer noch nicht genug, es ist nicht gut genug dargestellt worden, was denken die Leute über mich, dass sie sich selbst einfach im Weg steht.
Voll. Ich sehe es eigentlich genau wie du. Ich erinnere mich auch noch ganz vage an so ein paar Postings von ihr während der Dreharbeiten und dass das alles nicht ganz so glatt lief. Ich weiß jetzt, wie gesagt, auch nicht, was da im Hintergrund passiert ist, warum sie die Doku jetzt nicht beworben hat. Hab aber beim Schauen auch gedacht, also zum einen ist doch gar nicht so schlimm, wobei das muss sie natürlich am Ende beurteilen, ne? Sie wird ja auch ein eigenes Bild von sich haben.
Ging ich fand aber, auch
so. Weil ich fand die Doku schon ein relativ umfangreiches, vollumfassendes Bild von dem, wie ich sie auch sehe oder verfolgt habe, gezeichnet hat. Und dann hatte ich gleichzeitig auch diesen Gedanken, eigentlich ist es eine Doku, die auch nicht nur über sie erzählt, sondern über wahrscheinlich voll viele KünstlerInnen in der heutigen Zeit. Also letztes Jahr kam ja auch die Haftbefehl-Doku raus, die nochmal ganz, ganz anderen Turn auch hatte, aber irgendwie habe ich so gedacht, da, also es gibt schon durchaus auch Ähnlichkeiten und ich denke in letzter Zeit oft auch drüber nach, woher kommt eigentlich dieser Drang, gesehen werden zu wollen und was sind vielleicht auch die negativen Seiten da dran und was macht es mit einem Menschen, wenn er dann irgendwann merkt, dass er zwar vielleicht jetzt gesehen wird von so vielen Menschen, aber ihn das immer noch nicht glücklich macht oder ihm nicht das Gefühl gibt, was er die ganze Zeit sich herbeigesehnt hat, durch dieses Passieren oder Stattfinden in der Öffentlichkeit. Und das, also das ist etwas, das ist jetzt in dem Buch, findet es überhaupt nicht statt, aber es beschäftigt mich persönlich doch irgendwie sehr, vielleicht auch, weil ich älter werde. Und allein dafür finde ich die Doku irgendwie total hilfreich, weil sie eben, glaube ich, auch jungen Menschen, und ich glaube, es ist absolut, wie sagt man denn, also es ist total klar, dass junge Leute Shirin David folgen und sich anschauen, was sie so macht, dass das für die auch ein Stück weit, glaube ich, nochmal diese Fallstricke und diese negativen Seiten vom Showgeschäft und von dieser Idee von sich selbst als Star so ein bisschen reflektiert. Und das finde ich erstmal was Gutes.
Ja, vor allem, also du hast eben schon gesagt, ja, man wird älter. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, bei dieser Doku, der ja eigentlich auch ein Thema ist, weil dieser Zeit der Gangtour, was es ja damals war, das gab es ja damals noch nicht, als Influencer und Influencerin geboren wurden quasi. Und ich war tatsächlich eine der, die immer diese Videos geguckt hat. So, würde ich vielleicht heute auch nicht mehr in diesem Zeitmaß machen. Ich bin nicht zu diesen Fan-Events gegangen oder so, aber es waren ja schon in einer gewissen Art und Weise Vorbilder für einen. Das waren so die Leute, die man sich sonntags um 11 jeden Sonntag angeguckt hat. Und ich glaube, wenn du dann auf einmal rausgehst und es gibt auf einmal Fantreffen für dich, die du nicht mehr steuern kannst, Leute campen vor deinem Hotel, das ist mit Sicherheit so ein bisschen so gewesen, wie als wärst du eine Hannah Montana oder eine Miley Cyrus in Amerika. Zwar
100%.
Nicht in dem Millionenausmaß, aber eigentlich vom Ding her genau das Gleiche. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht auch so ein Gedanke ist mit, oh, jetzt bin ich überpopulär bekannt in Deutschland und auf einmal wird mir die Bühne eingerannt zu, so will ich es eigentlich auch nicht, aber ich will schon, dass Leute zu meinen Konzerten kommen und ich habe Existenzängste. Es ist ja schon eigentlich ganz schön absurd, weil sie hatte den Peak ihrer Karriere schon, hat dann gesagt, oh Moment, ich will weg davon, möchte aber trotzdem, dass die Fans eigentlich bleiben.
Mhm. Ja, stimmt, total, auf jeden Fall. Ah, das ist spannend. Also, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber weil ich da auch nicht so drin war, ne? Also ich wusste, wer sie ist und klar kannte ich auch Leute wie Simon Desio oder wen auch immer so, aber ich habe sie so richtig, habe sie aber erst so richtig mit der Rap-Karriere so richtig verfolgt einfach auch. Ja, das ist spannend und gleichzeitig ist auch interessant, das fällt mir jetzt gerade noch ein, dass es durchaus auch Leute gibt wie einen Curse, der sich genau mit sowas auch, aber von der anderen Seite beschäftigt. Also ich habe im Buch, also mache ich auch keinen Hehl draus, einer meiner absoluten Lieblingsrapper und ich habe schon auch in den mittlerweile über 25 Jahren, die ich seine Musik höre, das Gefühl, dass da immer wieder ein Album kommt mit Liedern, die mir gerade in meinem Leben eine Hilfestellung sind oder mir besonders viel bedeuten oder mir helfen. Und es gibt auf seinem neuesten Album, Unzerstörbarer Sommer, das kam vor 2 Jahren raus, gibt so 2 Songs, die im Grunde das, fällt mir jetzt gerade auf, worüber wir gerade gesprochen haben bei Shirin, so ein bisschen widerspiegeln. Also er erzählt in dem ersten Song, Overdrive heißt der, so ein bisschen von sich und seinen ersten Erfolgen Anfang der 2000er. Der war super jung auch noch und klar hat es nie so Shirin-Level gehabt, aber ich glaube schon auch, ne? Plattenvertrag, Festivals spielen, erstes Album, zweites Album, Werbeverträge und. Und dieses Gefühl von, ich muss immer schneller laufen, ich muss immer höher kommen, ich muss hier mich selbst übertrumpfen, weil die Leute wollen das von mir und die mögen mich ja und ich bin nur sozusagen, oder ich bin auf diese Liebe irgendwie auch angewiesen und so. Das beschreibt in diesem ersten Song Overdrive sehr gut und dann ist der zweite Slow Down, also das komplette Gegenteil und der blickt sozusagen jetzt als der Mensch, der 25 Jahre später ist, so auf diese Zeit zurück und schreibt ein Lied für sein damals 20-jähriges Ich und das ist ein total einfühlsames Stück, das auch mich immer, wenn ich es höre, in den Arm nimmt, weil es mir selber auch so ein bisschen vor Augen führt, wie ich mit Anfang 20 halt gerannt bin. Und ich glaube, so man rennt halt auch viel, weil man eben so jung ist und so viel Energie hat und sich über ganz vieles auch überhaupt keine Gedanken macht oder auch nicht hören will. Ne? Wenn Eltern oder Freunde was sagen, so nee, man weiß es schon viel, viel besser, turns out, ist halt dann doch nicht immer so. Und ich glaube, wenn man dann einmal ein bisschen älter wird und mit ein bisschen Abstand auf sowas draufschaut, dann bekommt man ganz andere Erkenntnisse oder merkt, warum habe ich das damals so gemacht? Ah, okay, das war, weil ich gemocht werden wollte, weil ich Angst vor Zurückweisung hatte. Und also die beiden Songs, die würde ich auf jeden Fall jedem Menschen irgendwie ans Herz legen, weil die finde ich total, einen einfach an die Hand und in den Arm nehmen. Und deswegen bin ich auch, um jetzt den Kreis zu schließen, total gespannt, wie Shirin David als die Künstlerin, die sie ja auf jeden Fall ist, mit auch einem Hang zur Perfektion, sage ich jetzt mal, in 10, 20 Jahren so auf diese Zeit jetzt zurückblickt vielleicht auch. Also weil ich merke, da ist jemand so, der sich so sehr mit sich selbst auseinandersetzt und reflektiert und das wird noch interessant werden, glaube ich.
Vor allem sieht man ja auch in der Doku, dass das ja eigentlich seit ihrer Kindheit schon so ist. Also die Mutter hat sie ja und ihre Schwester total gefördert, was sie ja auch super fand. Also ich glaube, das ist auch eine große Chance, wenn du Eltern hast, die dich eben so fördern. Aber letztendlich hat sie vielleicht auch dieser Hang mit, ich muss jetzt perfekt Ballett tanzen und ich muss das toll können, eben genau zu dieser Situation gebracht, wo sie jetzt ist. Nämlich, dass immer alles perfekt sein muss und oh Gott, wenn ich mich vertanze, sehen die Leute das und das. Und ja, ich bin auch total gespannt und das ist natürlich auch, du hast es eben schon angesprochen, kompletter Kontrast zu Haftbefehl, die Doku, die gefühlt jeder auf dieser Erde schon gesehen hat. Ich finde es wirklich verrückt, weil ich gerade das Gefühl habe, es passiert etwas im deutschen Rap, ohne dass ich das Gefühl habe, dass sich direkt was verändert. Also ich glaube gar nicht, dass das Genre an sich gerade nochmal neuen Aufschwung bekommt oder dass Leute das jetzt öfter im Radio hören werden oder so, das glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, es wird mehr hinterfragt, warum Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind und was eigentlich genau dahinter steckt. Also ich würde mal ganz grob behaupten, dass ganz viele nicht wussten, dass Haftbefehl ein Drogenproblem hat.
Ja, 100%. Das glaube ich auch. Und das genau wie bei Shirin auch, sage ich, den hören halt auch viele junge Menschen, die sehen, was Drogen mit einem anstellen können. Und das ist total wichtig. Also klar, es ist in erster Linie natürlich mal überhaupt tragisch und schlimm, dass er dieses Problem hat. Aber wie viele Leute eifern ihm nach, weil sie die gleiche Geschichte wie er haben oder das gleiche Mitteilungsbedürfnis und sehen dann diese Doku und merken, ah, okay, vielleicht gibt's hier auch einen Punkt, über den sollte ich halt nicht drüber gehen. Das stimmt schon. Und ich glaube, auch was du gerade davor gesagt hast, so, das stimmt, da verändert sich ganz krass was. Und das begrüße ich auch sehr, weil ich bin halt groß geworden in einer Zeit, man merkt es, glaube ich, auch bei den Künstlern, ich sag bewusst Künstler, die ich vorhin genannt habe, es waren halt alles immer auch nur Männer sowieso, ne? Und es waren auch immer nur Männer in den Entscheiderpositionen, bei den Labels, bei den Magazinen und so. Also ich habe ja früher auch für die Juice geschrieben, es gab keine Frau in dieser Redaktion, nirgendwo. Und das, wie dann über so eine Kultur berichtet wird oder welche Gelder für welche Männer ausgegeben werden, das entscheidet natürlich massiv darüber, wie erfolgreich das dann wird oder was gehört wird, mit was für Inhalten auch. Und das ist auf jeden Fall auch was, wo ich das Gefühl habe, das hat sich aber auch jetzt echt erst in der jüngsten Vergangenheit so richtig geändert und ist aber auch immer noch nicht da, wo es eigentlich sein sollte. Aber ich begrüße das auf jeden Fall total, dass bei den Labels, gut, Musikmagazine gibt es in der Form jetzt eigentlich nicht mehr so viele, ne? Dass zumindest da, wo noch über so Musik berichtet wird, egal ob jetzt bei dir oder bei, keine Ahnung, Diffus-Magazin oder beim Wetter auch, dass da auf jeden Fall Leute sitzen oder dass da jetzt eben auch weiblich gelesene Personen sitzen. Und das ist in der Musikindustrie und überhaupt im Rap einfach normaler geworden ist. Ich sag nicht normal geworden ist, aber zumindest normaler oder selbstverständlicher, dass eben auch Menschen, die keine Männer sind, über Sachen rappen, die gehört werden. Das finde ich halt auch so krass, weil ich glaube, es gab schon hier und da früher auch mal einzelne Rapperinnen, aber das war dann oft, hat das nur Männer erreicht, die fanden es dann scheiße oder nicht gut gerappt oder so und dann war das auch schnell wieder vorbei. Und das ist ja heute ganz anders, wenn du die Ikimel anguckst, wenn du die Shirin anguckst. Sahide auch zum Beispiel, Bad Moms J, Nina Chuba und so. Das ist also viel, viel selbstverständlicher und das finde ich total super. Also meine Nichten zum Beispiel, die sind 7 und 10 und die sind halt riesige Sahide-Fans und das finde ich einfach cool, weil das die, wenn die jetzt vielleicht in 10, 20 Jahren in einem Podcast sitzen, also
keine Ahnung, ob sie es tun werden und dann
erzählen sie sozusagen, mit was sie groß geworden sind, dann sind es eben nicht die Beginner, sondern Sahide und das finde ich geil.
Ja, und es ist auch voll schön, dass sich das so verändert. Ich habe witzigerweise auch drüber nachgedacht, als ich das jetzt hier so ein bisschen vorbereitet habe, wen ich eigentlich so gehört habe, als das so aufstrebend war. Da gab es nämlich ja noch den iPod Touch und den iPod Shuffle wo man dann bei iTunes sich Songs kaufen musste. Diese Zeit gab es ja dann auch. Und ich habe dann auch in den Charts und so geguckt, es gab halt wirklich keine Frauen. Also du hattest nachher später vielleicht mal Sixten, wo aber auch alle so gesagt haben, boah, willst du jetzt wirklich Sixten hören, wenn sie so verbal um sich schmeißen? Aber das war halt ein Problem, weil das Frauen gemacht haben. Ein Bushido, ein Flair, ein Haftbefehl, die das auch gemacht haben. Das war okay.
Aber richtig, ja, genau. Da hat niemand mit der Wimper auch nur gezuckt und kaum haben die das Maul aufgemacht, die beiden. So, dann hieß es auf einmal, na, das geht aber jetzt nicht. Das stimmt schon. Das ist wirklich einfach so eine komische Doppelmoral. Aber wie gesagt, ich glaube, ne, da wachsen Kids jetzt mit einem anderen Auge oder Ohr dafür auf. Und ich habe auch das Gefühl, weil du gerade gesagt hast, so, es verändert sich was. Und ich glaube auch, dass es nicht so ein krasser Hype gerade ist. Also diese großen Rekorde und so, das gab's alles. Aber es passiert eher so 2, 3 Schichten darunter was. Zum Beispiel habe ich auch das Gefühl, dass junge Leute, also wirklich Kids, die Musik gerade hören, nicht alle, aber viele auch einfach keinen Bock mehr auf Bullshit haben. Und die einfach auch sagen, wenn Männer sexistische Sachen sagen oder die auch Leute, die sich irgendwie aufspielen oder mit Gewalt anderen Leuten drohen, die nehmen es einfach nicht mehr ernst für voll oder sagen, das ist mir zu blöd. So, also da, wie gesagt, da passiert schon was, glaube ich.
Ich glaube auch und vor allem, weil das quasi gerade darauf basiert, dass wenn Newcomerinnen, ich sage jetzt explizit Newcomerinnen kommen, sie versuchen mit einer Fanbase zu kommen. Also ich sehe das zum Beispiel bei Yola gerade oder bei Dani Lia. Die kommen ja immer mit einer gewissen Rückendeckung und mit Leuten, die sie supporten. Und wenn die da zu den Konzerten gehen, das finde ich ganz schön, das kann man gerade bei Instagram immer sehen, die liegen sich in den Armen. Das ist so ein Gemeinschaftsding. Und ich glaube, das ist auch das Ding. Ich glaube, es wird gerade wieder ein bisschen nahbarer für die Leute, weil sie so denken, ah, wir haben hier nicht nur einen Abend und feiern einfach zu der Person, müssen uns Sorgen machen, was die Person singt. Nein. Es ist eher so ein, ich habe jetzt hier einen Abend, wo ich weiß, ich bin safe, es passiert nichts, ich kann eine gute Zeit haben mit meinen Freunden und ich fühle mich irgendwie gesehen. Und ich glaube, das ist gerade das, was gerade die jüngere Zielgruppe, also ich sage jetzt mal nicht, dass das nur 16- oder 14-jährige junge Girls sind, die zu den Konzerten gehen, aber ich glaube, das ist gerade so, es entwickelt sich eine neue Vorbildsfunktion.
Safe, 100%. Das hast du schön zusammengefasst und gesehen, ja, finde ich auch.
Ja. Wir schauen jetzt noch mal ganz kurz am Ende der Folge. Ich möchte nämlich, dadurch, dass du ja auch Musikjournalist bist, hey, du hast gerade schon Curse angesprochen, wir wollen jetzt noch mal so ein paar Musikempfehlungen von dir haben. Also, ich meine, das ist ein Radio-Podcast, ja? Du darfst jetzt ein Album picken, ein Song, ein Outro.
Also ich darf drei Sachen insgesamt mir aussuchen, ja? Okay. Okay, dann nehme ich als Album, glaube ich, Songs, die ich geschrieben habe, um nicht aus dem Fenster zu springen, von Beschlik, junger Rapper aus Düsseldorf, ellenlanger Titel, auch sehr, sagen wir mal, düster. Das Album ist es über einen Teil der Strecke auch, aber ist einfach ein guter Rapper, hat irgendwie auch Humor, eine gute Beobachtungsgabe. Also das ist sehr neu, ist Ende letzten Jahres erschienen, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann würde ich, glaube ich, als Song, hast du gesagt, darf ich auch noch wählen,
Song,
ne?
Ja. Und Curse darfst du jetzt nicht mehr nehmen. Curse hast du schon.
Nee, da habe ich schon genug Werbung für gemacht gerade, das stimmt. Ich glaube, da würde ich tatsächlich, dann nehmen wir einfach King von Icky Mel. Kann man das? Ja? Okay, gut. Und dann als Outro. Boah, jetzt muss ich überlegen. Danke von Bowser. Kommt auch im Buch vor und ist ein Song, einer der ersten, die ich im Kopf hatte, als ich das Buch schreiben wollte, weil es ein Song ist, den man so von ihm, glaube ich, einfach nicht erwarten würde. Auf dem ersten Album, ganz hinten versteckt, kennt, glaube ich, auch kaum jemand, aber es war mir irgendwie ein Anliegen, zu zeigen, dass dieser Typ auch sowas kann. Genau, deswegen ist es der.
Was würdest du dir zum Abschluss noch für dieses Genre wünschen in den nächsten 10 Jahren?
Ich glaube, also es soll eigentlich genauso weitermachen wie bisher. Das dauert halt leider alles ein bisschen. Ich glaube, Veränderung geht halt nie von jetzt auf gleich, aber sie passiert. Und ich finde, vieles von dem, was wir gerade besprochen haben, zeigt es ja irgendwie auch. Also ich glaube, Rap sollte sich offene Ohren und ein offenes Herz bewahren, weil ich glaube, das ist ganz grundsätzlich für das Leben auf der Welt irgendwie eine gute Grundvoraussetzung.
Der Delta Backstage Podcast. Eure Stars im Interview.